Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Der Arnold hat mich vorhin um eine kurze Zusammenfassung gebeten, was bisher passiert ist. Im Prinzip sind wir in meiner Einschätzung bei einem wesentlichen Unterschied zwischen griechischer Philosophie und Buddhismus. Was wir ja letztes Mal festgestellt haben, war, dass es offensichtlich so eine Traditionslinie gibt von diesem Konzept der Seele. Seele als getrennte Einheit vom Körper, die sich nach dem Tod wieder löst. Von der griechischen Philosophie über die griechisch-römische Philosophie, über die Anfänge des Christentums bis nach heute. Das ist so unsere westliche Tradierungslinie. Nun stellt sich natürlich die Frage, woher haben die Griechen dieses ulkige Konzept? Dazu habe ich heute ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was ist der Unterschied zum Buddhismus? Weil das war, fand ich, für mich eine interessante Einsicht beim Gespräch mit Arnold, dass der Buddhismus zumindest in unserer westlichen Lesart, es wird immer betont, dass es eine erfahrungsorientierte Ansatz ist, dass er mit dem Konzept der Selbstverantwortung arbeitet. Das heißt, alles, was gesagt wird, ist nachprüfbar im Hier und Jetzt. Es wird nicht verlangt, irgendwelche Konzepte zu übernehmen, die einem merkwürdig vorkommen und die man gar nicht selbst überprüfen kann. Der eine Aspekt ist, natürlich ist das Konzept innerhalb des Buddhismus, wenn man jetzt zum Beispiel die fünf Skanda nimmt, auch nur ein Konzept. Das heißt, unser Geist arbeitet ja mit dem Prinzip der Verdinglichung. Wir bilden Konzepte im Geist und projizieren die nach außen und glauben dann, die Dinge draußen gibt's wirklich. Das ist so einer der Mega-Trugschlüsse. Die Idee des Skandas, die Lesart, wie wir sie bisher hatten, war als Prozess. Die andere Lesart, so wie es im Pali-Kanon drin steht, ist die, dass es fünf Bereiche sind, wo unsere Erfahrung stattfindet. Wenn wir jeden einzelnen Erfahrungsimpuls oder jede einzelne Erfahrung nehmen, können wir sie in eines dieser fünf Kästchen einordnen. Das ist die Idee. Es gibt aus buddhistischer Sicht nicht mehr als diese fünf Kästchen. Jede Erfahrung passt in eines dieser fünf Kästchen hinein. Deswegen gibt es kein Konzept, was außerhalb der fünf Skandas existiert. Das heißt, die Skandas sind unmittelbar nachprüfbar, trotzdem ein Konzept. Das andere Konzept, könnte man jetzt sagen, ist das Konzept der Seele als getrennte Einheit vom Körper, die bei der Reinkarnation in den Körper hineinkommt, 70 Jahre mit dem Körper weiterläuft und am Zeitpunkt des Todes sich davon wieder trennt, ist auch ein Konzept. Der Unterschied besteht jetzt darin, dass dieses Konzept nicht wirklich nachprüfbar ist. Es entspricht nicht der Grundidee des Buddhismus, dass man alles nachprüfen sollte und könnte. Also, dass man sich seine eigene Meinung bildet. Das wäre für mich ein wesentlicher Unterschied, wo die Konzepte, die jeder bildet, egal welches, immer die Qualität haben sollte, dass man es nachprüfen kann, ist das wirklich so und dass man es bestätigen kann, dass es so ist, sprich verifizieren. Darauf legt der Buddhismus in westlicher Lesart besonders großes Gewicht. Das erscheint mir ein wichtiger Punkt. Wenn wir uns aber jetzt fragen, woher haben die Griechen ihre Ideen von Seele, von Weiterleben, von Unterwelt, von nach dem Tod in den Himmel gehen, dann hatten wir das Thema eigentlich schon 2020, wo wir die ganzen verschiedenen Religionen durchgegangen sind und festgestellt haben, und das war ja auch eine Frage von letzten Mal, dass diese Konzepte schon vor den Griechen gibt. Wir hatten als Markstein Homer mit 800 vor unserer Zeitrechnung, so in dieser Größenordnung. Da müssen wir feststellen, dass die Ägypter sind sozusagen um einige tausend Jahre schon auf dem Trip gewesen, dass es eine Unterwelt gibt, dass sich die Seele, wobei die hatten verschiedene Seelenkonzepte, aber dass sie sich auf jeden Fall vom Körper löst oder ein Teil davon vom Körper löst und zum Unterweltrichter kommt und dort dann auf die Waage gelegt wird und dann geschaut wird, wie hat sie sich im Leben verhalten und danach hat sich entschieden, wo sie danach hinkommt. Das ist wahrscheinlich eines der ältesten Konzepte. Wenn wir die Indoeuropäer nehmen, wo ja die Griechen dazugehören, als auch die Inder, und wo man so Pi mal Daumen fantasiert, dass vielleicht 1500 vor unserer Zeitrechnung, die sich getrennt haben, die einen sind in den Westen marschiert, die anderen in den Osten, vom gleichen Pool kommen. Die hatten auch ein Konzept von Himmel und Hölle, aber noch relativ undifferenziert. Im Prinzip ist das dann, was später bei Homer aufgetaucht ist. Nichts anderes. Es gibt so einen Götterboten, der Hermes auf Griechisch oder Agni auf Sanskrit. Der begleitet dann die Leute zu dem jeweiligen Bereich, wobei nicht so ganz klar ist, wie findet die Entscheidung statt. Sehr ähnlich von dem, was wir das letzte Mal uns angeschaut haben bei Homer. Dann gibt es ein Konzept, die persische Religion des Zarathustra. Da finden wir Nachtodvorstellungen, einmal Hölle und Himmel. Und wir finden aber auch die Vorstellung der Verknüpfung von ethischem Verhalten. Das heißt, da gibt es auch eine Waage. Und das ist der wesentliche Punkt, der dann auch bei den Griechen bzw. bei Plato wieder auftaucht. Man muss wissen, dass die Religion des Zarathustra, meines Wissens von Darius Xerxes, war das die Hofreligion. Wenn man sich überlegt, das Persische Reich hat direkt an das Griechische Reich angeknüpft und die Städte an der kleinasiatischen Küste, also der heutigen Türkei, waren zwar griechische Städte, wurden aber von den Persern verwaltet, also mussten Tribut bezahlen. Also da gab es einen unmittelbaren Austausch. Die ersten Philosophen haben in diesen Städten an der kleinasiatischen Küste gelebt, die sogenannten Vorsokratiker. In dieser Kontaktzone zwischen persischem Kulturreich und griechischer Kultur ist die ersten Philosophen aufgetaucht. Das, was wir das letzte Mal ja hatten, die Idee von Zyklen. Der Plato hatte ja so eine Idee, dass man, wenn man also mit seinem Flügelwagen absackt, weil man einfach irgendwie das nicht so unter Kontrolle hat und die Federn immer mehr schrumpfen und sich dann die Seele einen Körper sucht und dass die Zeit dieser Reinkarnation, also so lange wie die Seele in diesem Körper bleibt, 10.000 Jahre dieser Zyklus stattfindet und zwar immer abgeschnitten in tausender Schritten. Das heißt, nach 1.000 Jahren reinkarniert man wieder. Die Idee des Weltzyklus finden wir aber auch bei Zarathustra. Also das war ja so ein bisschen eine Frage, wo haben die einfach ihre Ideen her? Natürlich hat keiner dieser Philosophen zugegeben, also ich habe da bei Zarathustra abgeschrieben oder ich habe da eine nette Geschichte gehört und das klingt mir irgendwie logisch oder so. Aber wenn man sich zeitlich anschaut, wo sind diese Konzepte zum ersten Mal aufgetaucht, dann sieht man sehr stark diese Verbindungen. Wenn wir nochmal auf Indien zurückgehen, ihr erinnert euch, bei Plato gab es diesen Richter in der Hölle, also im Hades, wahrscheinlich so in dieser Vorhalle des Hades. Und der hat dann dich beurteilt, beziehungsweise dein Leben beurteilt und danach dann entschieden, auf welche Richtung du gehst, also nach oben oder nach unten. Und das gleiche Konzept finden wir im Brahmaismus. Wir haben hier den Agni, das ist der Begleiter der Seele, der die Seele dann zu Yama, das ist der Richter, und auch hier einen Höllenbereich und einen Götterbereich. Und das ist der Stand, auf den sich der Buddha bezogen hat. Der Brahmaismus war an sich die etablierte Ritualreligion zur Zeit des Buddha. Wenn wir jetzt einen Schritt machen zum Pali-Kanon, also im Vergleich zum Buddhismus. Im Pali-Kanon haben wir jetzt mehrere, also wir finden viele Texte im Pali-Kanon, die über die Wiedergeburt gehen. Prinzipiell ist es so, im Pali-Kanon differenziert der Buddha zwischen einem höllischen Dasein, das wäre die Hölle, und einem himmlischen Dasein. Mehr differenziert er nicht. Was wir im Pali-Kanon finden und was ich bei Plato in der Weise nicht gefunden habe, ist, dass der Buddha das natürlich mit seinem, also mit dem ethischen Konzept verbindet und differenziert Aussagen macht, als was man wiedergeboren wird, wenn man sich so und so verhalten hat. Und das möchte ich vorlesen. Die ethischen Haltungen beziehen sich auf drei Bereiche. Auf die Handlungen, auf die Sprache und auf die Geisteseinstellung oder innere Haltung. Bei den körperlichen Handlungen werden drei Arten des körperlichen Handelns unterschieden. Einmal das Töten von Wesen. Also wenn man andere Wesen umbringt, dann wird man, wenn man immer unter der Option, wenn man als Mensch wiedergeboren wird. So, diese Option bringt er hier. Offensichtlich kann man halt auch als was anderes wiedergeboren werden. Aber wenn man als Mensch wiedergeboren wird, dann hat man nur ein kurzes Leben. Positiv gesehen, wenn ich Leben schütze, dann werde ich wiedergeboren als Mensch mit einem langen Leben. Wenn ich andere Wesen verletze, dann werde ich kränklich wiedergeboren. Wenn ich andere Wesen nicht verletze, dann werde ich gesund wiedergeboren. Für jähzornige Menschen, wenn man diese innere Haltung hat, führt das zu einer Wiedergeburt, wo man ziemlich hässlich aussieht, laut Pali-Kanon. Bei Menschen, die nicht jähzornig sind, sondern freundlich, aufmerksam und so, führt die Wiedergeburt zu einem schönen Menschen. Bei Menschen, die neidisch sind, führt die Wiedergeburt zu einem Menschen ohne Einfluss. Den nimmt niemand ernst offensichtlich oder so. Bei Menschen, die nicht neidisch sind, sondern vielleicht wahrscheinlich großzügig, führt die Wiedergeburt zu einem einflussreichen Dasein. Wenn man in diesem Leben die Asketen und Brahmanen nicht mit Essensgaben, Getränken, Kleidung, Transportmöglichkeit, Girlanden, Duftstoffe, Salben, Betten, Unterkunft und Lampen unterstützt hat, dann wird man im nächsten Leben als eine arme Person wiedergeboren. Wenn man das aber alles gemacht hat, dann wird man im nächsten Leben als eine reiche Person wiedergeboren. Wenn man als Schüler nie einen Asketen oder Brahmanen um Rat gefragt hat, also zum Beispiel, also was ist heilsam im Leben, ja, was soll ich tun, dann wird man als dummer Mensch wiedergeboren. Wenn man aber einen Asketen oder Brahmanen um Rat gefragt hat, dann wird man als ein weiser Mensch wiedergeboren. So viel zu Pali-Kanon. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass man jetzt vielleicht auch besser nachvollziehen kann, auf welcher Basis die Menschen in Asien diesen, was ja damit verknüpft ist, ist der Karma-Gedanke. Die jetzigen Handlungen sind die Ursachen für die nächsten Handlungen, beziehungsweise dann die Wirkungen. Ich weiß ja nicht, ob das einer der Lieblingstexte der buddhistischen Mönche in Thailand oder in Burma ist. Und wenn das die Laien, die sich halt nicht so gut damit auskennen oder die das eins zu eins übernehmen, dann hat das natürlich eine ziemlich große Wirkung auf die Leute. Und dann tun die natürlich alles, um im nächsten Leben ein langes Leben zu haben, ein gesundes Leben, ein reiches Leben, ein weißes Leben und so. Interessanterweise, diesen Text habe ich noch nie von einem westlichen Lehrer besprechen gehört. Im Westen ist das eher nicht so angesagt, glaube ich, diese Art des Denkens, weil es ja auch in der buddhistischen Szene eine große Diskussion gibt, wenn der Buddhismus Erfahrungsreligion ist und die Grundlage, die eigene Erfahrung und Nachprüfbarkeit ist, dann kann man die Freiheit haben, dass man halt auch sagt, okay, diese ganzen Wiedergeburtskonzepte kann ich nicht nachprüfen, ist ganz nett, aber ist für mich nicht essentiell buddhistisch. Und Bhikkhu Bodhi hat sich also bei einer Konferenz sehr darüber aufgeregt, über diesen Relativismus, hat also sehr diese westliche buddhistische Sichtweise angegriffen, hat gesagt, Buddhismus ohne Wiedergeburt ist kein Buddhismus. Und das ist so ein bisschen dieser Spannungsbogen, wo sich die Diskussion befindet. Bhikkhu Bodhi ist der Nachfolger von Jnana Ponika und ist einer der maßgeblichen Übersetzer des Pali-Kanons. Also ist der Standard im Moment. Auf Englisch. Ja. Die meisten Lehrer, die ich kenne, stehen alle auf dem Standpunkt, es geht um die eigene Erfahrung, um die eigene Selbstverantwortung und nicht darum, irgendwelche skurrilen Konzepte zu übernehmen. Punkt. So, das wäre auch mein Standpunkt. So, jetzt haben wir noch 7 Minuten. Jetzt mache ich die Kurve. Und zwar, wenn man jetzt, ich weiß nicht genau, jetzt zeitlich kann ich das nicht genau einordnen, Aber ich will festhalten, beim Buddha im Pali-Kanon, Pi mal Daumen vielleicht, der wurde niedergeschrieben, irgendwas 100 vor unserer Zeitrechnung, müsste ich nachlesen in meinem Buch, aber so in der Größenordnung. Und dann besonders, ich glaube, alles Vermutung, ich glaube besonders im tibetischen Buddhismus oder so, wie es jetzt im Moment rezipiert wird, gibt es im tibetischen Buddhismus seit dem 19. Jahrhundert viele Texte, vielleicht auch schon früher, aber den Text, den ich jetzt zitieren werde, kommt aus dem 19. Jahrhundert, gibt es also eine Erweiterung dieses Wiedergeburtszyklus. Und ich bin mir unsicher, ob das auch schon im Pali-Kanon drin steckt. Da müsste ich nochmal extra nachschauen. Aber was interessant ist, es gibt diese Art von Tanka mit den 6 Wiedergeburtsbereichen. Der innere Kreis ist positives Karma, positive Handlungen, negative Handlungen. Und ganz in der Mitte sind 3 Tiere, ich glaube ein Schwein, ein Hahn und noch eins. Und die sind den 3 Geistesgiften zugeordnet. Das heißt, die Dynamik dieses Rad des Leidens, Samsara, wird angetrieben von diesen 3 Geistesgiften, von der Gier, Hass und Verblendung. Eigentlich ein Modell, was ohne irgendeine externe Person auskommt, sondern was in sich funktioniert. Und da gibt es dann natürlich Tibet, 19. Jahrhundert. Einer meiner Lieblingslehrer aus dieser Zeit ist Patrul Rinpoche. Und da gibt es dann so Standardbücher, die versuchen, die gesamte Lehre zusammenzufassen. In dem Kapitel über die spezifischen Leiden der Wesen in den 6 Daseinsbereichen haben wir eine detaillierte Auflistung. Ich weiß gar nicht, ob es so eine detaillierte Auflistung im Christentum gibt. Hier finden wir eine detaillierte Auflistung über die Höllenbereiche. Ja, und das war ein Dichter. Also der ist ja nicht... Ist der heilig gesprochen worden, oder?
Der war nicht so gut im Kurs.
Ich glaube auch, also der war ja nicht kein Kirchenvater oder irgend sowas.
Aber er hat diese Höllenwelten hat er schon grauenhaft, grausig.
Ich hätte es jetzt eher unter Literatur eingeordnet, aber wahrscheinlich hat er sein Material aus irgendwelchen katholischen Quellen geschöpft. Ich zähle mal ein paar Überschriften auf, damit ihr eine Idee kriegt. Das wird gelehrt, das wird fortgelesen und das wird in die Köpfe von Tibetern eingepflanzt, indoktriniert.
Das wird überliefert, weiter überliefert.
Ja, das ist immer noch aktuell. Das ist eines der Bücher, die man bei Sokhar Rinpoche, wenn man also tibetischer Mönch wird, lernt man dieses Buch auswendig. Mit westlichen Schülern ist man lockerer, da muss man das Buch nur kennen. Aber da gab es jede Menge Arbeitskreise, für jedes Kapitel einen eigenen Arbeitskreis und das haben wir das Buch durchgearbeitet. In der heutigen tibetischen Tradition ist das Standard. Wobei jetzt nicht dieses Buch, aber diese Art von Büchern. Ja, jede dieser großen Richtungen hat ihren eigenen Liebling. Innerhalb der Nyingma-Schule ist es Patrul Rinpoche.
Welches Buch?
Kunsalame Schellung, also auf Deutsch die Worte meines vollendeten Lehrers. In dem Kontext ist es mein Lieblingsbuch. Also es gibt 18 Höllen, 8 heiße Höllen. Die Hölle des Wiederauferstehens. Hier inmitten der Glut, die den glühenden Metallgrund bedeckt, sind Wesen, so zahlreich wie Schneeflocken in einem Schneesturm, Kraft ihrer Taten zusammengekommen. Da die Taten, die sie hierher gebracht haben, von Hass motiviert waren, lässt sie die der Ursache gleichende Wirkung einander als tödliche Feinde sehen und sich wütend bekämpfen, mit Waffen, die jede Vorstellungskraft übersteigen und von ihrem Karma produzierte Phänomene sind, schlagen sie aufeinander ein. Wenn jeder niedergemetzelt ist, erschallt eine Stimme vom Himmel, steht wieder auf. Und unmittelbar kommen alle ins Leben zurück und fangen wieder an zu kämpfen. Und so geht es ihr Leiden in ständigem Sterben und wieder Auferstehen fort. Kriegt man ein bisschen eine Gänsehaut, oder? Aber interessant ist, es gibt also 18 Höllen, 8 davon sind heiß und 8 davon sind kalt. In diesen Höllen, also es wäre vielleicht was für Arnold.
Ist doch ein bisschen aus der Kölnhöhle vor.
Ja, also...
Schauen wir mal.
Was nehmen wir denn da? Also in diesen 8 kalten Höllen, in diesen Höllen besteht die Umgebung aus nicht als von immerwährenden Schneestürmen eingehüllte Schneeberge und Gletschern. Die Wesen hier sind nackt, der Folter der Kälte ausgesetzt. In der Hölle der Beulen bilden sich Frostbeulen auf ihrem Körper. In der Hölle der geplatzten Beulen brechen die Frostbeulen auf. In der Hölle der zusammengebissenen Zähne herrscht eine unsagbare Kälte. Und die Zähne der Wesen dort sind fest zusammengebissen. In der Hölle des Wehklagens ist ihr Jammern ohne Ende. In der Hölle des Stöhnens ist ihnen die Stimme gebrochen. Und tiefes Stöhnen entringt sich ihren Lippen. In der Hölle der Utpala-artigen Risse färbt sich ihre Haut blau und springt auf in vierblättrige Teile. Was die Lebensdauer in diesen kalten Höllen angeht, stellt euch einen Behälter vor, der 200 Kosala-Maß an Sesamsamen aufnehmen kann. Das Leben in der Hölle der Beulen währt so lange, wie es dauern würde, diesen Behälter zu leeren, wenn man nur alle 100 Jahre ein Sesamkorn entnimmt. Das ist also länger als 2 Minuten, wenn ich das richtig interpretiere. Das hört nie mehr auf. Es ist ziemlich gut übersetzt. Das haben übrigens Leute übersetzt, die auf dem 3-Jahres-Retreat in der Dordogne waren. Also die dort mit tibetischen Lehrern so ein traditionelles tibetisches 3-Jahres-Retreat gemacht haben und ursprünglich das Buch auf Englisch übersetzt haben und dann eine Schülerin hat es dann auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es kein Ort ist, wo man unbedingt... Aber es gibt noch einen anderen Bereich, weil da gibt es ja jetzt mehrere Bereiche, ja? Also, Pretas, also die hungrigen Geister. Die Pretas stehen unter der Folter von extremen Hunger und Durst. Jahrhunderte vergehen, ohne dass sie jemals Wasser zu Gesicht bekommen. Besessen vom ständigen Gedanken an Essen und Trinken, sind sie ununterbrochen auf der Suche danach, ohne jemals die kleinste Spur davon zu finden. Von Zeit zu Zeit erblicken sie einen Bach mit klarem Wasser. Weil ihre Gelenke so schwach sind, um das Gewicht ihrer Bäuche zu tragen, die sehen übrigens so aus, das sind diese grauen, die grauen Jungs. Okay. Ja? Seht ihr? Das ist ein typischer Preta. Dicker Bauch, ganz kleiner Mund. Also weil ihre Gelenke zu schwach sind, um das Gewicht ihrer Bäuche zu tragen, können sie sich nur unter großen Schmerzen darauf zubewegen, also auf dem Bach. Zu Tode erschöpft angekommen, erwartet sie noch größeres Leiden, wenn sie entdecken, dass das Wasser inzwischen vertrocknet und nur noch ein steiniges Flussbett übrig geblieben ist. Manchmal nehmen sie von fern einen Obstgarten wahr. Aber auch hier finden sie bei ihrer Ankunft nur noch verdorrte Bäume. Ein anderes Mal sehen sie eine Fülle von Nahrung und Getränken und anderen erfreulichen Dingen. Wenn sie sich nähern, merken sie, dass alles unter der Bewachung von bewaffneten Männern steht, die auf sie einschlagen und sie vertreiben, was ihnen großes Leid verursacht. Auch nicht witzig. Und dann gibt es offensichtlich Unterscheidungen von diesen hungrigen Geistern. Und es gibt hungrige Geister, also Pretas, die an inneren Trübungen leiden. Der Mund dieser Pretas ist nicht größer als ein Nadelöhr. Wäre es ihnen möglich, alles Wasser der großen Meere zu trinken, so würden die Hitze ihres Atems es verdunsten lassen, während es durch ihre Kehle, die dünn wie ein Pferdehaar ist, rinnt. Könnten sie einmal etwas davon hinunterschlucken, würde ihr Magen, der so groß ist wie ein ganzes Land, niemals davon gefüllt werden. Sollte es ihnen einmal gelingen, ihren Magen zu füllen, würde er des Nachts in Flammen aufgehen und ihnen Lunge, Herz und die Eingeweide versenken. Wenn sie sich bewegen möchten, können ihre grashalmartigen Glieder das Gewicht ihrer gigantischen Bäuche nicht tragen und dies verursacht ihnen großes Leid. Man kann sich vorstellen, wenn das kleine Kinder hören, dann kriegen die ziemlich Angst. Und ich denke mal, das ist so gleiches Konzept wie auch bei der katholischen Kirche. Mit den ganzen Fantasien über Hölle ist Buddhismus in dem Punkt, zumindest tibetischer Buddhismus, aber ich finde auch im Pali-Kanon schon auch eine Angstmacherei. Ich will ja sagen, da gab es offensichtlich eine Entwicklung innerhalb dieser buddhistischen Schulen. Von einem einfachen Konzept, positiver Bereich und negativer Bereich, hat sich das dann irgendwann zu einem sehr differenzierten, angstmachenden Bild oder Konzept entwickelt. Gut, danke.